Ich mache jetzt mal den letzten Punkt, wo ich noch mal was zeigen wollte. Nämlich, ja, ich sag mal die Überschrift. Das Bankkapital oder das Finanzkapital verwirklicht die reine und absurde Form des Kapitals, dass Geld Geld hackt oder Geld per se zu mehr Geld führt. Was ich da zeigen will, ist Folgendes. Man muss sich mal einen Blick werfen auf den unterschiedlichen Verwertungsprozess, den der Kreditnehmer der Bank und den die Bank bei sich selber durchführt. Für beide Seiten fungiert das Geld als Kapital. Der Kreditnehmer nimmt das Geld, um es in ein Kapitalgeschäft zu stecken, ist gleich Geschäftsmittel zu kaufen, Rohstoffe zu kaufen und Arbeit zu entlohnen, das heißt darüber, über den Lohn, das Kommando über Arbeit zu erwerben und die Arbeitskräfte dann so einzusetzen, dass über seine Kosten der Überschuss rauskommt. Das ist der Verwertungsprozess des Kapitals beim Kreditnehmer. Er organisiert einen Produktionsprozess und mit seinem Kommando über die Arbeit organisiert das hin, dass für ihn mehr rauskommt, als er reinsteckt. Die Bank, wie schaut der Verwertungsprozess der Bank aus? Sie überlässt dem Kreditnehmer Geld für eine bestimmte Zeit, vereinbart ein Jahr, 10 Jahre, je nachdem, und wartet. Und wenn die Zeit rum ist, muss das Geld wieder her und der Zins drauf. Für die Bank schaut der Verwertungsprozess des Geldes so aus, dass die reine Überlassung das Geld vermehrt. Sie tritt die Verfügung über Geld, das sie in ihrer Verfügung hat, sie ja in der Regel auch nicht gehört, davon war vorhin die Rede. Die Verfügung über Geld, wo sie die Verfügung drüber hat, tritt sie ab und die Abtretung der Verfügung vermehrt. Das ist die reine absurde Formel des Kapitals. Für alle gilt, es geht um nichts anders als aus Geld mehr Geld zu machen. Es war die Rede vorhin. In dieser Gesellschaft ist die Verfügungsmacht über die materiellen Reichtümer und die Ressourcen der gesellschaftlichen Arbeit. Die Verfügungsmacht drüber ist das Mittel und die Vergrößerung der Verfügungsmacht der Zweck. Das gilt für alle. Einen höheren Zweck haben die alle gar nicht. Und andersrum ausgedrückt, alle materielle Produktion ist bloß Mittel dafür und findet bloß statt, wenn sie dafür taugt. Aber bei der Bank findet ja sonst überhaupt nichts statt. Für sie ist der Verwertungsprozess rein mit der Überlassung erledigt. Absurde Formel des Kapitals deswegen, weil allein durchs Überlassen vermehrt sich das Geld doch nicht. Andererseits, und jetzt kommt das der Hammer, das ist nicht einfach eine Ideologie oder eine Lüge oder eine Unwahrheit über die Sache, sondern diese Unwahrheit ist gesellschaftlich gültige Praxis. Es ist ja nicht so, dass die Bank was anderes macht und bloß dazu sagt, ich warte halt, bis das Geld zurückkommt, sondern sie macht wirklich nichts anderes. Und sie besteht auch darauf, dass wirklich nur die Überlassung das Geld vermehrt hat. Jetzt kommt mal Beweis dafür. Für die Bank muss das verliehene Geld mehr werden. Richtig, egal, ob der Kreditnehmer bei seiner Verwendung des Geldes, geliehenen Geldes, wirklich einen Gewinn gemacht hat oder nicht. Die Bank wird nicht der Kreditgeber, wird nicht zum Teilhaber des Geschäfts des Kreditnehmers. Die Bank hat mit dem Geschäft des Kreditnehmers nichts zu tun. Sie besteht darauf, dass ihr Geschäft ein anderes ist als dessen. Tatsächlich kann der Kreditnehmer den Kredit natürlich bloß zurückzahlen und verzinsen, wenn sein Geschäft gelungen ist. Ansonsten verarmt er dran. Ansonsten muss er aus der Substanz zahlen, wie es heißt. Und wenn er das öfter mal machen muss, ist er fertig. Aber für die Bank bleibt die Sache immer dieselbe. Allein das Rechtsverhältnis zum Kreditnehmer ist der Grund dessen, dass hinterher mehr Geld da sein muss. Vollkommen wurscht, ob der Kreditnehmer es wirklich so hat verwenden können, dass für ihn mehr Geld da ist, aus dem er den Zins bezahlen kann. Ja, man muss noch weitergehen. Sogar völlig wurscht, völlig gleichgültig, ob der Kreditnehmer überhaupt das Geld für ein Kapitalgeschäft eingesetzt hat. Da passt ja wieder hin, was wir vorhin gehabt haben mit dem Häuslebauer. Die Banken verleihen Geld ja auch an Konsumenten, die sich ein Auto kaufen. Das wird nicht mehr dadurch, dass man damit rumfährt. Wenn, dann wird es weniger. Die Bank verleiht Geld und gar nicht wenig. In riesigen Quantitäten an die Staatshaushalte. Dort wird das Geld auch nicht mehr, sondern verbraucht. Für die Bank ist alles Geld Kapital, egal wie es später verwendet wird. Sie besteht darauf, dass für sie alles Geld sich verwertendes Geld sein muss. Vollkommen wurscht, ob es wirklich sich verwertendes Geld ist. Insofern ist diese reine, absurde Formel des Kapitals, nur Geld führt zu mehr Geld. Diese reine Formel ist nicht bloß eben eine falsche Meinung, sondern es ist gültige Praxis. Und die Banken stehen zum Rest der Wirtschaft so, dass sie sagen, Geld in unserer Hand wird mehr. Punkt. Und die ganze Welt ist in der Pflicht, diesen Satz, der an und für sich ein Unsinn ist, wahrzumachen. Die ganze restliche Wirtschaft steht in der Pflicht, diese Gleichung, unser Geld wird automatisch mehr, diese Gleichung zu verwirklichen.
Dazu habe ich eine Frage. Du hast jetzt gerade öfters betont, dass es da vollkommen wurscht, dass da wirklich ein Geschäft draus wird. Also zur einen Seite leuchtet es mir ein, weil die bestehen eben auf dem Rechtsverhältnis, dass die eingegangen sind. Mit der Überlassung vermehrt sich das Geld. Genau. Aber andererseits ist ihnen ja klar, dass es an dem gelungenen Geschäft auch hängt. Das sieht man ja daran, dass sie verschiedene Renditen vergeben und ja von 1-5% alles dabei ist und auch mal sagen, ja gut, hast du ja vorhin selbst gesagt, das ist uns zu riskant, da geben wir keine Kredite mehr. Und da gestehen sie sich ja eigentlich selbst ein, dass es mit der Überlassung nicht getan ist, sondern dass es immer noch an dem gelungenen Chef der Kreditnehmer hängt.
Ja.
Okay. Ja. Deswegen, das war mir gerade ein bisschen zu kategorisch, das ist wurscht, dieses Geschäft.
Man will halt sagen, also rechtlich gesehen, zur Rückzahlung der Kredite und allen Geschäften bestehen die auf Rückzahlung, bis der Schuldner bankrott ist. Das ist die eine Seite. Insofern ist es ihnen gar nicht wurscht. Aber es sollte doch gesagt werden, das Geschäftsmodell, was da unterwegs ist, basiert auf dem, dass in der Gesellschaft aus Geld mehr Geld gemacht wird. Und dieses Prinzip und der Anspruch von der Bank bei der Verleihung von Geld, der gilt bedingungslos. Nämlich der Standpunkt, weil in der Gesellschaft sich Geld überall verwertet, darüber das Arbeit angewendet wird, gilt das Prinzip, jeder Geldvorschuss ist so gut wie Kapital, den die Bank tätigt und birgt den Anspruch in sich, allein aus Kraft davon das Geld vorgeschossen wird, das er zu bezahlen ist. Dieses absurde Verhältnis sollte dargestellt werden. Also, und das hat die eine Seite, ganz egal davon, ob es bezahlt wird, ja, weil es da das Prinzip ist, dass Kapitalvorschuss in Geldform Anspruch auf ein Mehr in sich trägt. Und selbstverständlich, praktisch die Seite, rechtlich wird es durchgesetzt, dass alles zu zahlen ist, was an Verpflichtungen eingegangen worden ist.
Du hast sowas Ähnliches, wie was wir heute schon mal gehabt haben, da hinten mit, haben die was miteinander zu tun, das Verleihen und das Geld ein, also das Einlagegeschäft der Bank und das Verleihgeschäft der Bank. Da war die Frage, haben die was miteinander zu tun? Kannst du sagen, ja, und du kannst sagen, und ich habe erst mal gesagt, nein. Nein, im Sinn von, die Bank trennt es und sagt, sie ist der Chef beider Schuldverhältnisse. Dort, wo sie Schulden besitzt, nämlich Schulden anderer Leute besitzt, wie dort, wo sie Schulden macht. Und sie managt das, sie hält mit ihrer Geldmacht beide Kreditverhältnisse gültig. So, das ist der Standpunkt und die Praxis. Tatsächlich hängt es natürlich, ob sie das kann in letzter Instanz, hängt natürlich davon ab, dass die Geschäfte derer, denen sie Kredit gibt, funktionieren. Aber sie besteht darauf, dass das getrennt ist. Die Trennung wird exekutiert, das war die Rede von der Susanne, gegenüber den eigenen Schuldnern bis zu deren Bankrott. Aber auch dann bleibt es ja immer noch, wenn sie bankrott sind, dann hat ja auch die Banken Schaden erlitten. Dann sind ja Schuldverhältnisse kaputt gegangen, die bei ihr Vermögen waren. Also wo sie Forderungen besessen hat, die nichts mehr wert sind irgendwann. Insofern gilt auch da, es ist ihr Praxis, den Standpunkt einzunehmen, mein Geld verwertet sich nach meinem Rhythmus. Und zwar nur durch die Zeitdauer der Verleihung. Dass es nicht stimmt, kriegt sie immer wieder mit. Das kriegt sie mit in der Form, deine Rede, sie trifft auf Kreditkunden, die sie selber für verschieden kreditwürdig hält. Und dann sagt sie, na, wenn du schlechter kreditwürdig bist, dann zahlst du immer mal gleich viel mehr Zinsen, dann lohnst du dich für mich aufs Ganze, nämlich in dem Haufen all derer, die auch so schlechte Kreditwürdigkeit haben wie du. Dann darf mal einer, zwei ausfallen, das macht dann nichts, ihr zahlt ja alle viel mehr Zinsen. Dann seid ihr für mich gerade so rentabel wie die, die ich für kreditwürdig erhalte und denen ich das Geld billiger leihe. So gibt es das, es geht ja noch weiter. In wirklichen Konkursfällen gibt es ja Umschuldungsverhältnisse, wo Banken auch mal sagen, dann verzichten sie auf Forderungen, die sie haben, weil sie die auf Null setzen müssten und hoffen darauf, dass wenn sie an Forderungsverzicht leisten, dass der Kreditnehmer wieder auf die Beine kommt und irgendwann wenigstens einen Teil der Schulden zurückzahlt. Das gibt's ja alles. Aber was ist das? Das ist ein Umgang mit dem Scheitern des Verhältnisses. Da ist die Pleite vorher passiert. Da ist dieses, der Kreditnehmer kann ums Verrecken nicht mehr zahlen. Jetzt ist alles in der Hand der Bank zu entscheiden, na gut, lasse ich ihn kaputt gehen und schreibe all meine vergebenen Kredite ab. Oder setze ich drauf, dass ich, wenn ich einen Teilverzicht leiste, einen Teil später verzinst kriege. Das gibt's alles. Also insofern, so gehen die dann schon mit der faktischen Abhängigkeit um. Nur, ihr Geschäftsmodell selber besteht darauf, dass die Verzinsung eine Frage der Zeit ist und nicht eine Frage des Erfolgs des Kreditnehmers.
Das sieht man übrigens auch an den Umschuldungsverhandlungen ja dann in dem Hinsicht, wenn die Bank zu sowas genötigt ist, weil ihre Schuldner kaputt gehen, dann ist es eine Sache, der Schuldner muss sich damit hinsetzen und muss bei solchen Verhandlungen mitmachen, weil es nämlich nicht einfach so ist, dass das Verhältnis erloschen ist, wenn er mal kein Geld mehr hat.
Dann hat er immer noch die Schulden.
Hat er immer noch die Schulden. Firmen, die bankrott gehen, müssen dem Bankrott, gibt es ja bei uns alles rechtliche Regeln. Und es heißt immer, dieses Verhältnis mit deiner Hausbank ist überhaupt nicht vorbei. Da geht es nämlich dann erstmal weiter, da muss alles Mögliche verkauft werden, was an Sachlichem da ist, beziehungsweise dann an der Frage des Privatvermögens und so weiter und so fort.
Also in dieser Gesellschaft ist es wirklich so, dass Geld zu haben das Recht einschließt, dass man mehr Geld hat. Eine Besonderheit, die früher in Gesellschaften vollkommen absurd erschien. Noch Martin Luther hat es alles als Verbrechen und Betrug gehandelt. Aber der war ja auch nicht richtig modern. Dieses Prinzip, Geld hackt Geld, ist jetzt nicht nur die Ideologie zum kapitalistischen Produktionsprozess. So nach dem Muster, im Ergebnis läuft es drauf raus, wenn eben Arbeit erfolgreich für einen Unternehmer angewendet worden ist. Sondern dieses Prinzip ist wirklich das Prinzip des Verfügens über Geld. Also, wenn es für alle Anwendungen, wo aus Geld mehr Geld wird, ist immer genug Geld da. Und für alles, wo das nicht gewährleistet ist, ist Geld immer knapp. Also, dass Geld mehr werden muss, ja, man ist ja selber dran gewöhnt, wenn man auf die Bank sei Geld legt und dann sagt, was hat es denn gegeben dafür. Man weiß es, es ist praktisch wie eine Selbstverständlichkeit, natürlich wird Geld mehr. Diese Absurdität, dass es von selber mehr wird, ist nicht bloß eine Ideologie, sondern das Lebensgesetz dieser Gesellschaft. Und das ganze Leben der Gesellschaft ist so hinorganisiert, dass diese Lüge stimmt.
Muss man nicht den Inhalt, zu sagen, wie das Leben der Gesellschaft so hin organisiert ist, dass das Gesetz stimmt. Weil die Gesellschaft haftbar machen dafür, heißt ja, diejenigen, die über die Gesellschaft wirklich das Kommando haben, die sorgen dann auch dafür, dass das Geld mehr werden bleibt. Also die geben Firmen dann einen zusätzlichen Kredit, die sorgen dafür, dass die Arbeitskraft billiger einzukaufen ist, damit sich das Geld vermehrt.
Ja, ich wollte jetzt nicht groß auf, natürlich, ach so, ja, den Satz vielleicht nochmal, ja, den Satz nochmal erläutern. Tatsächlich ist es natürlich die Ausbeutung der Arbeit, die dieses Ergebnis ermöglicht. Die ganze Welt steht aber auf dem Kopf und tut so, wie wenn es Geld das ermöglichen täte. Das Bankwesen sagt nicht, alle unsere Macht kommt von der Benutzung der Arbeit, sondern es ist umgekehrt. Wir ermöglichen alles, unter anderem die Benutzung der Arbeit. Und so verkehrt ist es nicht, weil ja die Verfügungsmacht über die Mittel die Basis dessen ist, dass überhaupt was passiert unter den Bedingungen des Eigentums.
Also die Wahrheit ist doch das Verhältnis, das Geld wird überhaupt bloß mehr, weil Leute ihre Zeit dafür und ihre Lebenskraft dafür hergeben, dass es sich vermehrt. Wir erscheinen es völlig verkehrt, indem die Bank sich damit brüsten kann, dass sie allen Geld zur Verfügung steht, die diesen Prozess machen.
Sie stellen allen das zur Verfügung, was für selber mehr wird. Und dann wird es mehr.
Weil da kann man nämlich auch noch dazu sagen, Maria, wo du jetzt gesagt hast, und es erscheint. Und die andere, die Brutalität ist doch davon, das erscheint nicht nur so, sondern es gilt auch praktisch so. Also auf Basis dessen, dass die Arbeit ausgenutzt wird, erscheint es vom Standpunkt der Bank, dass es allein ihre Kapitalvorschuss ist, der die Arbeit anwendet. Ja, und auf Basis der Gültigkeit, dass die ganze Gesellschaft aufs Geldverdienen festgelegt ist mit eigener Arbeit für fremden Reichtum, ist es dann auch tatsächlich so, dass jede vorgeschossene Geldsumme, zum Beispiel von der Bank zur Verfügung gestellt, genau die Kraft innewohnt, nämlich mehr zu werden. Und der Herr über den ganzen Reichtum der Gesellschaft zu sein.
Gut, ich will noch einen schnellen Ausblick geben. Das waren jetzt ungefähr die ersten 5 Seiten von dem Buch.
Naja, das stimmt.
Ja, wir haben ein bisschen Schlüsse draus gezogen, ein bisschen ausführlich argumentiert. Aber man muss sehen, das sind nur die Anfangsgründe des Kreditsystems. Das Kreditsystem ist ein riesiges Gebäude, was sich schrittweise immer mehr vom wirklichen Haben, von wirklichem Geld unabhängig macht. Da war das Beispiel, das vorhin reingekommen ist mit der Zentralbank, ein schöner Hinweis, quasi weit vorgegriffen, aber der Vorgriff, ja, der zeigt ja was. Wenn am Schluss nicht mehr Geld die Basis von Kredit ist, sondern Kredit die Basis von Geld, das war die Rede da. Also da kommen noch jede Menge Umverkehrungen raus. Bis hin am Schluss mit den Derivaten, die dann Nullsummenspiel sind und wo der eine genauso viel gewinnt wie der andere verliert. Da muss man erst mal sehen, von diesem Wahnsinn hängt die ganze Welt ab. Alle Staaten sind in engster Symbiose mit dem Finanzkapital, weil sie das Finanzkapital, diese Geldmacht der Banken, selber als Mittel für sich entdeckt haben. Die Staaten arbeiten selber alle mit Schulden. Dafür leisten sie aber was. Dafür organisieren sie auch ihren ganzen Laden so hin, dass er dem Finanzsystem nützt. Also engste Symbiose. Zentralbank ist eine staatliche Einrichtung. Sie stiftet die Liquidität der Banken. Und das alles noch auf internationalem Maßstab. Auch das, aber wie gesagt, bloßer Vorblick, kein Argument, das wir jetzt prüfen können. Und Behauptung, alle Staaten dieses Globus sortieren sich an ihrem Verhältnis zum Finanzkapital. Anders ausgedrückt, das Finanzkapital sortiert alle Staaten des Globus danach, wie gute Garanten sie für die Verwertung des Finanzkapitals sind. Dann kommen die Failed States raus, die kein Geld mehr kriegen. Und die Emerging Markets, auf die man sich setzen traut als Investor. Und die vielen Industrieländer, die alle immerzu um ihren Kredit ringen müssen. Und die Handvoll Staaten, denen das Finanzkapital so grundsätzlich als Hort des Kapitals vertraut, dass sie einen grenzenlosen Kredit genießen. Die USA mit ihrem Dollar, die EU mit ihrem Euro und Deutschland als Zentrum davon. Vielleicht noch Japan, vielleicht China. Viel mehr gibt es überhaupt nicht mehr, die grenzenlos Kredit als Nationen genießen. Deswegen auch grenzenlos Geld schöpfen können, wenn sie einen Bedarf danach haben. Also kurzum, das Finanzkapital birgt noch manches und noch manche Einsicht über diese Welt, in der wir leben, über das hinaus, was wir jetzt besprochen haben. Aber was wir besprochen haben, sind sowas wie die Anfangsgründe, also auch das Grundprinzip von dem Ganzen. So, das soll jetzt ein Schlusswort sein und der Ausblick und der Grund, dass sich das Buch zu studieren lohnt. Vielleicht das noch, dieses Buch ist wie alle unsere Bücher keine illustrierte, man kann es auch nicht gut vorm Einschlafen lesen, weil man da üblicherweise einschläft. Das sind Studierbücher, die sind schwer und am besten studiert man sie in einer Arbeitsgruppe, wo man sich mit anderen übers Verständnis austauscht.